wenn dein Hund eben bei einer anderen Person sich nicht benimmt oder, ja, wie man es immer so schön sagt, oder dann nur Quatsch macht, dann kann das eben viele Ursachen haben. Also sehr wahrscheinlich ist eben, dass es so ist, dass die Signale nicht klar sind für deinen Hund, dass es doch eher ein, ich reagiere auf Körpersprache oder ich habe halt gelernt, wenn mein Mensch so und so guckt, dann oder sich so und so verhält oder in der und der Stimmlage spricht, dann lieber mal kleine Brötchen backen, Tirili. Und das hat er bei der anderen Person noch nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche knöpfe ich mir mal wieder eine Frage aus der Community vor. Und zwar hat mich jemand gefragt, warum hört mein Hund nicht bei anderen Personen? Wie immer, es gibt natürlich mehrere Gründe. Und da ich den Hund nicht persönlich kenne, die Situation nicht kenne, kann ich dazu natürlich auch nichts Individuelles sagen. Aber das ist ja bei einem Podcast generell ein bisschen schwierig. Es soll einfach wieder zum Nachdenken anregen und eben so die allgemeinen Infos mitgeben. Also es kann mehrere Gründe haben. Was erstmal wichtig ist, sich nochmal klar zu machen, Hunde lernen sehr stark situativ und ortsverknüpft und es hat auch was mit der Erregungslage zu tun. Man kann nicht einfach verlangen, wenn man zum Beispiel so der Klassiker in der ersten Welpenstunde mit dem Hund ein bisschen das Rückrufsignal konditioniert. Einer hält den Hund fest, der andere läuft schon lockend und freudig vor dem Welpi weg und dann ruft man und der Hund flitzt hinterher. Dann kann man das natürlich nicht in die Erregungslage setzen von 10 Monate später, ein Hase hüpft im Feld hoch und rennt weg. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und kann man auch einfach nicht miteinander vergleichen. Ja, also die Erregungslage, dein Hund hat riesige Pupillen, ist komplett erregt, starrt. Alle Muskeln sind angespannt, hat nichts zu tun mit, ich übe im Wohnzimmer ein bisschen, dass mein Hund den Ball nicht verfolgt, der wegrollt. Ich packe jetzt da einfach irgendwelche Beispiele aus. Ja. Also die Erregungslage, die Ablenkungen, all das, wo übe ich mit dem Hund? Ja, das ist ganz, ganz wichtig, sich das nochmal klar zu machen. Da würde ich einmal überlegen, inwiefern ist es so, dass eben diese andere Person gleiche Anforderungen stellt. Ja, also ich gehe jetzt mal da einfach zu einem Beispiel aus unserem Leben. Wir gehen ja die meiste Zeit in der Einöde spazieren. Und wenn wir hier mal einen fremden Hund treffen, dann ist super viel Platz und dann kann ich den Hund schon beobachten. Irgendwie vom Hörensagen kennt man dann die meisten Leute eh schon und dann kann ich mich da ganz anders drauf vorbereiten, als wenn ich zum Beispiel nach Rosenheim auf die Hundewiese fahre. Ja, das wäre was völlig anderes. Also jetzt stelle ich mir vor, ich bin meistens hier in den ganzen umliegenden Dörfern, in den Wäldern hier unterwegs und dann nimmt sich eine Person Kenny und geht mit ihm auf die Hundewiese und wundert sich, dass irgendwie der Hund sich ganz anders verhält. Ja, also da ist jedem irgendwie klar, das passt nicht so ganz zusammen. Logisch verhält er sich auf der Hundewiese mit 40, 50 Hunden sichtbar, ganz, ganz anders, als wenn man mit ihm eben typisch Border Collie da spazieren geht, wo einfach nicht viele Menschen und so weiter sind. Was auch noch hinzukommt, ist natürlich, dass dein Training dabei sehr viel ausmacht. Wie gehst du grundsätzlich mit deinem Hund um? Was hat er so für eine Umgangssprache gelernt? Ich nenne das auch immer so ein bisschen Familiensprache. Wir wissen ja mittlerweile über unsere Hunde super viel und glücklicherweise kommt da auch immer mehr dazu. Das heißt, wir lernen immer, immer mehr und weiter unsere Hunde besser kennen. Ich liebe das einfach. Und ja, wir wissen, dass unsere Hunde über soziales Lernen extrem schnell und viel lernen, sich eben auch Dinge abgucken. Und wenn man jetzt Hunde hat, die von Haus aus dafür gezüchtet wurden, auch körperlich zu sein, Ich nehme jetzt mal hier den Aussie, weil ich gucke gerade auf ein Foto von meinen Jungs. Und na, wenn man sich anguckt, wie die so in den Rinderherden unterwegs sind oder auch so ein Kettledog, das sind jetzt nicht von Haus aus Hunde, wenn man die bei der Arbeit sich anguckt, wo man sich denkt, Mensch, sind das feine Butterblümchen. Ja? Die arbeiten körperlich. Und wenn ich bei diesen Hunden von klein auf immer wieder über soziales Lernen zeige, Menschen kommunizieren körperlich, tun sie das auch. Es steckt ja eh in ihnen. Und dann ist es so, ach so, so unterhalten wir uns ja, okay, kann ich eh, mache ich mit. Und dann sind ganz viele Menschen so, nee, das will ich nicht. Hunde haben nicht körperlich zu kommunizieren. Ja, aber der ahmt dich halt nach. Ja, also das muss einem schon klar sein, dass, ich meine, das ist ja eigentlich jetzt nichts Neues, ja. Auch Kinder. Kinder sind doch wie trockene Schwämme. Die saugen jeden Satz auf, jede Aktion und ahmen das nach. Bei Kindern ist einem das irgendwie noch so bewusster, ne? Monkey see, monkey do. Und bei Hunden ist einem das gar nicht so bewusst. Aber soziales Lernen spielt da echt eine große Rolle. Das kommt mal zum einen noch dazu. Wie gehst eben du mit deinem Hund um? Wie ist so eure Familiensprache, der Umgangston? Und dann, je nachdem, ja, wie du trainierst, wie du daran gehst, wenn dein Hund etwas lernen soll, wenn er Fehler macht. Ich habe doch immer dieses Bildnis von die Herdplatte auf 12, ein Kochtopf mit Wasser obendrauf und irgendwann natürlich kocht das Wasser richtig sprudelnd über und spritzt alles mit heißem Wasser voll. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, zack, den Deckel mit Druck obendrauf und Schluss, ich will hier nichts mehr von dem kochenden Wasser sehen und hören und abbekommen. Das ist alles, was mit Hemmen, Ängstigen, mit Strafen, Konsequenzen zu tun hat. Und dann gibt es die Möglichkeit, kleinschrittig daran zu arbeiten, dass man die Herdplatte von 12 runterschaltet, sodass das Wasser nicht mehr kocht. Ja? Und das ist die nachhaltige Lösung. Da braucht man jetzt nicht Physik studiert haben, um zu wissen, hey, wenn ich da den Deckel drauf drücke und die Herdplatte weiterhin auf 12 ist, verbrenne ich mir super schnell immer mal wieder die Hände. Und sobald ich den Druck nicht standhalte oder mal krank bin oder den Topfdeckel ganz loslasse, kommt da wieder gehörig was raus. Ja? Und das sind immer so die Situationen, wo die Leute sagen, der fragt immer wieder nach, der testet immer wieder aus und der merkt sofort, wenn es mir mal nicht gut geht, dann drückt er mir richtig eins rein. Der, ja, ne, du kennst diese Sätze, die da alle gesagt werden. Das hat eben was damit zu tun, dass dieses Deckel draufdrücken nicht nachhaltig ist. Da muss ich den Druck beibehalten und wenn ich das nicht tue, dann kommt immer wieder der Moment, wo mir der Deckel quasi um die Ohren knallt. Also hat dein Hund also gelernt, der Strafe aus dem Weg zu gehen? Da assoziiert er ja Konsequenzen mit Person XY und der analysiert die Körpersprache dieser Person ins feinste Fitzelchen. Die riechen das, also es ist der Wahnsinn, wie kleine, feine Körpersprache-Dinge unsere Hunde erkennen. Auch das kennen wir doch aus Versuchen, die dann zusammengefasst werden, wo man sagt, irgendwie gefühlt habe ich jetzt nur dran gedacht, meinen Laptop gleich zuzumachen und aufzustehen oder was auch immer. Und der Hund steht plötzlich auf, obwohl er gerade noch gefühlt gedöst hat und neben mir gelegen ist. Da sind so Feinheiten in der Körpersprache, die wir noch nicht mal richtig wahrnehmen. Klar, auf Videos sieht man das dann. Aber ja, ne, das sind eben diese Feinheiten, die Hunde da absolut analysieren. Warum tun sie das? Ey, die haben keinen Bock auf die Konsequenzen. Die möchten ja der negativen Konsequenz aus dem Weg gehen. Ja, die haben keine Lust, gestraft zu werden. Die haben keine Lust, geängstigt zu werden. Da geht es nicht darum, dass der Hund gelernt hat, was er nicht tun soll. Das können Hunde in der Form nicht, weil sie niemals denken werden wie Menschen. Gedanken sind unsichtbar. Das ist so ein Satz, den ich immer wieder sage. Und man darf einen Hund nicht so weit vermenschlichen, dass man der Meinung ist, er versteht und kann menschliche Gedanken nachvollziehen. Das ist wirklich eine Vermenschlichung, die auch noch richtig unfair ist, weil der Hund möchte einfach nur den Konsequenzen aus dem Weg gehen. Also Hunde sind super, super fein darin, so Schnittmengen zu basteln, wenn die Körpersprache so und so, dann. Bei der anderen Person, ja, wenn dann eine andere Person mit dem Hund unterwegs ist, da hat er diese negativen Lernerfahrungen noch nicht. Er hat noch nicht eine gemeinsame Sprachebene geschaffen. Der Hund hat eben nicht gelernt, was er tun soll. Ja, wenn man über negative Konsequenzen, über den Deckel auf dem Kochtopf arbeitet, hat der Hund nicht gelernt, was er tun soll, wenn das und das, dann macht das und das, sondern er hat nur gelernt, wenn die Person das und das macht, in der Körpersprache so und so ist, dann passiert gleich wieder etwas, was ich nicht möchte und nicht gut finde, was sich einfach schlecht anfühlt. Deshalb mal lieber, ich nenne das immer Nase bohren und Luft gucken, die wissen halt super, super schnell, was verschiedene Personen super finden. Ja, damit die Person ganz schnell wieder ins Positive umschwenkt. Hunde sind Konfliktvermeider, die wollen solche Konflikte vermeiden. Das heißt, auch hier analysieren sie sehr, sehr gut und fein, hinsetzen und nach oben gucken. Dann freut sich der Mensch. Oder hinlegen oder ans Bein stellen. Was auch immer. Ja, die probieren ja aus und lernen dann sehr, sehr schnell, dann hört der Druck auf. Und genau das möchte ich. Und deshalb zeige ich das Verhalten. Ja, das ist also nicht, der Hund hat gelernt, was er tun soll. Der Hund hat nur gelernt, wenn Körpersprache XYZ, dann mache ich mal lieber das. Ja. Und wenn ich da jetzt auf die feine Kommunikation nochmal eingehe, ich habe gesagt, Hunde sind Konfliktvermeider. Ich habe immer dieses Bildnis von einem Strickleitersystem, wenn ich mir diese feinen Kommunikationsstufen angucke. Und wenn man den Hund fein beobachtet und nicht erst wartet, bis dieses laute Große oder auf den Fehler wartet, dann kann man es schaffen, dass man aus den feinen Strickleitern quasi oder aus den feinen Strickleitersprossen, so wollte ich sagen, ein Podest bauen kann. Ja, wenn zum Beispiel ein Hund, der schon beim sich über den Fang schlecken, schon bei den feinsten Beschwichtigungssignalen gelernt hat, hier werde ich abgeholt, dann wartet er auch länger. Er verbleibt länger auf dieser Leitersprosse und geht nicht direkt auf die nächste. Weil er eben gelernt hat, normalerweise hilfst du mir doch in der Situation. Wichtig ist natürlich, ja, das möchte ich jetzt kurz einfließen lassen, dass wir im Alltag unseren Hunden ganz viele Möglichkeiten geben, dass sie selbst kompetente Lösungen finden können. Dass sie eben nicht darauf angewiesen sind, hallo, siehst du mich? Hallo? Weil wenn man es dann übersieht, das sind meistens so 5 Mal, die Hunde nachfragen und dann handeln sie halt doch, wie sie es bisher getan haben, wie sie bisher Erfolg hatten. Und das ist dann ja meistens was, was wir nicht so gut finden, wenn sie dann eben das Strickleitersystem wieder weiter nach oben gehen. Das ist in der menschlichen Welt nicht so gewollt und passt nicht so. Deshalb achte darauf, dass du aus dem Strickleitersystem, aus den Sprossen, aus den feinen unteren Sprossen einen Podest baust. Dein Hund hat dann gelernt, hey, diese feine Kommunikation, die lohnt sich. Ich werde hier abgeholt, ich werde gesehen. Und Kommunikation, die ankommt, fühlt sich einfach gut an. Hier darf man einfach einen Perspektivwechsel mal machen. Und dann ist natürlich im nächsten Schritt noch wichtig, dass der Hund selbst kompetente Lösungen bekommt, damit man eben nicht die ganze Zeit darauf achten muss und der Hund halt nicht gleich in unerwünschtes Verhalten, in altes unerwünschtes Verhalten zurückfällt, nur weil man mal gerade draußen ein bisschen pennt. Umgekehrt aber eben auch, hat der Hund gelernt, der Mensch kommuniziert nicht fein, sondern wenn Menschen etwas von mir wollen, es ernst meinen, dann sind sie so und so. Auch das ist ja, ja, die Hunde lernen ja kennen, wie ist so quasi die Kommunikationsleiter von Menschen. Und dann haben die halt super schnell drauf, ja, so vor sich herquasseln oder nur mal so und so machen. Das hat jetzt für mich keinerlei Bedeutung erstmal, das ist nicht an mich gerichtet. Aber wenn der Mensch so riecht, so guckt oder die Tonlage so und so ist, dann, ja, dann ist es super, super wichtig, dass ich zuhöre, weil sonst kommt die negative Konsequenz, die ich nicht möchte. Wie sieht das bei mir aus im Training? Bei mir ist es eben so, dass ich meinen Hunden Signale beibringe. Also das Stoppsignal zum Beispiel. Kenny war jetzt ja tatsächlich auch schon zweimal in Pflege beim Onkel. Und ich habe dem gesagt, welche Signale wir benutzen. Und dann habe ich ein Video vom ersten Spaziergang bekommen, wie Kenny Astra einen Stopp macht, auf den Rückrufpfiff reagiert wie eine Eins und auch alle anderen Signale einfach kennt. Und so ist es ja bei uns zu Hause generell, die Signale aufbauen, die Übungen, den Alltag, das mache ich. Und mein Mann war da quasi schon immer der Nutznießer, dem habe ich das dann erklärt, wann man was wie sagt und dann hat das geklappt. Natürlich ist das dann auch nochmal ein, die Hunde stellen sich so ein bisschen auch auf diese Person ein. Es kommt dann auch noch drauf an, wie gut verstärkt man, wie ist das Timing. Aber auch hier finde ich es immer wieder faszinierend, wie schnell sich die Hunde da anpassen. Die sind ja sowieso super nett und freundlich mit uns, wenn man sich mal anguckt, dass man auch im Alltag aus Versehen mal ein falsches Signal sagt oder irgendwann fällt einem auf, das Signal, das sage ich doch in der und der Situation auch. Ja, der Klassiker wäre zum Beispiel so ein Hopp. Man sagt Hopp, wenn der Hund ins Auto einsteigen soll, aber sagt dann, wenn man am Hundeplatz steht und der über etwas springen soll, über eine Hürde Hopp. Ja, die Hunde sind da nett zu uns, weil sie eben den kompletten Kontext auch sehen und natürlich lernen sie ja auch, also wie jetzt bei uns das Stoppsignal, Katze ist Stopp, Reh ist Stopp, ne? Dann spricht quasi die Umwelt schon zum Hund. Ja, egal wer mit den Hunden rausgeht, das war schon bei meiner allerersten Hündin so und wir hatten tatsächlich auch bei meinen Eltern mal alle drei, da waren dann Niki, Timon und Muffin und die sind mit denen spazieren gegangen und es gab überhaupt keine Probleme, auch zu Hause nicht. Ich habe natürlich alles erklärt, ich schreibe ja immer Zettel, wie das so über Mütter machen, nicht wahr? Ich gebe Ordner ab, nein. Und ja, da gab es einfach nie Probleme, weil das Signal das Verhalten auslöst und das Signal eben keine Erregungslagenerhöhung bedeutet im Sinne von, ich habe jetzt Angst, weil oder sonst. Da finde ich, ist das Do-as-I-do auch was da voll gut in den Kontext passt. Ich habe ja mit Timon und Muffin das Do-as-I-do-Examen bei Claudia Fugazza gemacht. Und da ist es ja auch so, ich übe mit dem Hund so fein und kleinschrittig und natürlich über positive Verstärkung, dass der Hund weiß, Signal XYZ bedeutet das und das Verhalten. Weil das Examen macht nicht der eigene Hundemensch, sondern das macht Claudia Fugazza. Da steht sie dann mit dem fremden Hund und sagt die Signale. Mit einem total zuckersüßen italienischen Akzent noch dabei. Ja, und auch da, ja, Timon hat ja das Examen bestanden. Also das geht, dass man den Hund einfach mal direkt an fremde Personen gibt, wenn der Hund keine Angst hat vor der fremden Person, natürlich. Ne? Das möchte ich hier jetzt nochmal kurz mit reinbringen, dass Timon und fremde Männer, die vielleicht auch noch riesig groß oder da noch ein Kappi aufhaben, oh Gott, das wäre in der Form so nicht einfach gegangen. Ja? Natürlich muss man hier ganz klar sagen, habe ich einen Angsthund, einen Hund mit einem richtig übel gefüllten Lebensrucksack, ja, der ihn richtig nach hinten zieht, da ist es dann schwierig. Das sind dann Hunde, die natürlich, wenn man schon die Leine übergibt und die sehen, hey, ich bin jetzt da bei jemand anderem, dann wollen die wegrennen und ziehen weg. Aber wenn wir das jetzt mal außen vor lassen, ich finde das offensichtlich und richtig klar, dass diese Hunde, die im Angstbereich unterwegs sind, dann natürlich nochmal andere Hürden haben. Aber ja, kann das wirklich immer nur wieder sagen. Timon hat auch mit einer bekannten und früheren Mitarbeiterin in meiner Hundeschule einen Dogdance-Auftritt gemacht. Da hat dann quasi ein Hund, der so vor Menschenmassen stehen kann und in der Hundegruppe abliefern kann, da haben wir zu dritt wir drei Frauen und drei Hunde. Ich hatte Muffin und Jenny hatte Timon drei Aussies waren es auch noch. Und dann haben wir Dogdance-Auftritt gemacht und das ging völlig ohne Probleme. Ich habe dann Timon so weitergereicht und gesagt, doch, ist okay, lauf, geh. Und dann hat er mit Jenny den Auftritt gemacht und natürlich hat sie mit ihm vorher auch schon geübt, aber die Signale an sich, die Dogdance-Schritte und die Tricks, die habe ich ihm beigebracht. Und dann ist es natürlich so, gibt es noch diese ganz, ganz individuelle gemeinsame Sprachebene. Wenn jetzt mein Mann mit den Hunden unterwegs war oder mit Kenny unterwegs ist, haben die natürlich noch ihr ganz, ganz individuelles. Die spielen auch anders miteinander, die blödeln anders rum, die gehen draußen anders spazieren. Ich finde das aber so faszinierend, dass ich ja viel auch von Stammstrecken damit erstmal so die allerwichtigsten Bedürfnisse von Kenny auch abgehakt sind. Die sind strukturiert. Da weiß Kenny dann, hier spielen wir, da machen wir Rückspursuche, hier verstecken wir ganz oft Mikrodummy und dann fragt er so nach. Und mit meinem Mann hat er auf den Strecken ganz andere Strukturen, teilweise gar nichts oder dann an ganz anderen Stellen spielen die. Und dann fragt Kenny an den Stellen, da fragt er aber mich nicht. Also ne, das ist so dieses ganz, ganz Individuelle. Das braucht dann natürlich noch Zeit und kommt noch on top. Aber so grundsätzlich diese Begriffe, die Signale, die man eben abfragen kann, wie jetzt, ich rate jetzt die Klassiker runter, Sitzplatz, lockere Leine, Stopp und Rückruf, komm hier oder was auch immer du da sagst, das sind eben Dinge, die kann man dann wunderbar übertragen oder auch das Markerwort. Auch da merkt man dann immer richtig schön, dass das auch bei der anderen Person, obwohl sie eine andere Stimmlage hat, natürlich muss man da dann auch nochmal wieder das Individuelle reinbringen. Aber Kenny weiß auch bei meinem Mann, was das Jep bedeutet. Ja. Genau, also wenn dein Hund eben bei einer anderen Person sich nicht benimmt oder, ja, wie man es immer so schön sagt, oder dann nur Quatsch macht, dann kann das eben viele Ursachen haben. Also sehr wahrscheinlich ist eben, dass es so ist, dass die Signale nicht klar sind für deinen Hund, dass es doch eher ein, ich reagiere auf Körpersprache oder ich habe halt gelernt, wenn mein Mensch so und so guckt, dann oder sich so und so verhält oder in der und der Stimmlage spricht, dann lieber mal kleine Brötchen backen, Tirili. Und das hat er bei der anderen Person noch nicht, zum Glück. Und ja, ich habe da direkt jetzt gerade, während ich so rede, eine Kundin im Kopf mit zwei Hunden, die bei mir war und die eben auch gesagt hat, ja, sie kommt ganz klar aus dem aversiv hemmenden Trainingsbereich und ihre eine Hündin hat damals draußen auch überhaupt kein Futter nehmen können, wo so ne, der Klassiker, ja, da kann man nicht positiv trainieren, die nimmt ja nicht mal Futter und wir haben das ganz kleinschrittig gemacht und sie hat uns da so richtig in dieser kleinen Gruppe immer dran teilhaben lassen und ich fand das ganz toll. Also zum einen da wirklich, falls du zuhörst, nochmal danke auch für dein Vertrauen. Ich liebe das immer, wenn ich das auch gespiegelt bekomme, dass man sich mir anvertrauen kann und da keine Angst haben muss vor Verurteilung. Und ja, dass wir da so kleinschrittig quasi dran teilhaben durften und kennen das ja auch von anderen Begleitungen und Austausch. Dass es eben so ist, wenn man diesen Topfdeckel, bleib jetzt einfach mal bei dem Bild, den Topfdeckel loslässt, dass man sich doch immer mal wieder die Hand verbrüht, weil eben das Wasser drüber spritzt. Ja, und dann ist nicht das positive Training daran schuld, sondern schlussendlich das aktuell, ganz wichtig, dieses aktuell noch nicht die Signale geübt sind, in allen Situationen, in allen Erregungslagen. Und dass diese gemeinsame Sprachebene noch nicht da ist, dieses Feine. Ja, der Hund ist ja gerade noch auf gröber justiert und dieses Feine, das muss ich ja erst einstellen. Ich habe dazu auch eine Podcast-Folge gemacht zum Einstieg ins positive Training. Die verlinke ich am besten in den Shownotes, dann findest du die auch direkt, wenn du da nochmal reinhören möchtest. Ja, ich denke und hoffe, dass das deine Antwort, deine Frage ein bisschen beantwortet und dass ich dir damit helfen kann und du reflektieren kannst und ja, ich dich zum Nachdenken bringe. Das ist ja immer das, was ich ganz gerne tue. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie Strafe, Konsequenzen und wie sie nicht alle heißen, auf unsere Hunde wirken und du dich vielleicht auch manchmal fragst, ob dein Hund gerade Stress hat oder ja, eigentlich braucht er vielleicht doch mehr Erziehung. Ich habe ein 0-Euro-Webinar genau dazu und den Link findest du auch in den Shownotes. Wirklich einfach für 0 Euro. Du musst nur deine E-Mail-Adresse eintragen und dann kriegst du alle Infos und kannst dir das Webinar direkt angucken. Auch häppchenweise. Es ist gar keine Eile. Genau, ich packe den Link in die Shownotes und dann kriegst du da vielleicht auch noch ein paar Infos. Da ist auch eine Übung und eine Karteikarte dabei. Alles gratis. Die Karteikarte kannst du dir auch runterladen. Dann kannst du die Übung kleinschrittig machen. Genau. Wünsche dir viel Spaß dabei und wir hören uns nächste Woche. Und wie immer freue ich mich über den Austausch. Bis dann. Tschüss.